Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Sie wollten mit der DDR-Nationalmannschaft von Schönefeld nach Argentinien, aber die Staatssicherheit fuhr sie wieder nach Dresden zurück. Heute, vor 40 Jahren, am 24. Januar 1981, wurden drei Fußballerkarrieren aus heiterem Himmel zu Grabe getragen. Den Dynamo-Spielern Weber, Kotte und Müller wurde Republikflucht bzw. Mitwisserschaft unterstellt. Und das hatte Folgen. Verhöre und für Weber 11 Monate Haft. Auch das gehört zur Fußballgeschichte eines großen Vereins, der gerade die dritte Liga dominiert. Eine Etage drüber sucht der Hamburger Sportverein den Anschluss an bessere Zeiten. Beide Clubs verbindet mehr als nur die Elbe. Eine Vergangenheit mit Höhen und Tiefen. Tradition sucht Zukunft. Dynamo Dresden und der HSV wollen wieder nach oben. Knut Benzner beginnt sein Nachspiel mit Dynamo-Legende Klaus Sammer.
Ja, das freilich. Zum Beispiel die Richie Turner, der Hans Kreische, Torschützenkönig etc. Das waren ja alles hervorragende Leute, waren das. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und der Rainer Täfner, der ist leider so schön verstorben. Das war wirklich ein Spielermaterial, wo man sagen kann, du hast ganz wenig Schwachpunkte drin.
Wie fühlt sich denn die Atmosphäre in Dresden gerade an?
Naja, die Stimmung ist dem Anlass angemessen, würde ich sagen. Das ist der dritte Abstieg aus der zweiten Liga nach 2006, nach 2011. Ja, und jetzt guckt man natürlich und möchte, dass ihre Lieblinge auf dem Rasen im Stadion sich mit Anstand heute aus der Spielklasse verabschieden.
Wenn Uwe Seeler ins Stadion kommt, können auch die kühlen Hamburger auf der Haupttribüne ganz schön temperamentvoll sein.
Ich war ja auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der AG, die es ja immer noch gibt heute. Wir wären ja fast die erste AG gewesen in Europa, gemeinsam mit Uwe Seeler. Das Kapital wurde uns von Mäzen zur Verfügung gestellt damals.
Der HSV gewinnt dieses Spiel, verliert aber die Klassenzugehörigkeit. Erstmals in seiner Geschichte steigt der Hamburger Sportverein ab und versinkt im Tränenmeer.
Was ist der Unterschied zwischen dem HSV und Karstadt? Karstadt hat die bessere Sportabteilung.
Nie mehr erste Liga. Traditionsvereine nach dem Absturz.
Traditionsvereine gibt es Fisant am Meer. Wie wird man Traditionsverein? Wer entscheidet, wann man Traditionsverein ist? Und warum hat es den Anschein, dass manche Teams von vornherein überhaupt gar kein Traditionsverein werden können? Beziehungsweise ist das tatsächlich so? Ist die, nur ein Beispiel, ist die TSG 1899 Hoffenheim ein Traditionsverein? Nein? Obwohl, wie die Jahreszahl andeutet, bereits 1899 gegründet? 2005 wurde deren Fußballabteilung in die TSG 1899 Hoffenheim Fußballspielbetriebs GmbH ausgegliedert. 2014 stimmten 86,9% der Mitglieder des Hamburger SV e.V. für eine Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung in die HSV Sport AG, die in die HSV Fußball AG umbenannt wurde. RB Leipzig ist kein Traditionsverein, richtig? Dynamo Dresden.
Mein Name ist Sven Geißler, ich bin 54 Jahre und arbeite seit 25 Jahren für die Sächsische Zeitung, seit 20 Jahren davon in der Sportredaktion.
Geißler, geboren in Lauter bei Hoyerswerda, hat als Autor und Co-Autor 5 Bücher über Dynamo Dresden geschrieben. Dynamos vergessene Helden, Legenden, Schicksale, Geschichten oder Dynamo Dresden 65 Geschichten voller Leidenschaft und Tradition.
Ja, es geht vorrangig natürlich um die Dynamo-Geschichte, wobei die in den meisten Fällen auch erzählt ist an Menschen durch Porträts von Spielern, Funktionären, Beteiligten aller Art, zuletzt zum Beispiel über die Zeit in der Bundesliga.
Dynamo Dresden war 1995 aus der Bundesliga abgestiegen. Spieler, Funktionäre, Beteiligte aller Art, wie Geißler gerade sagte, gab es seit 1990, sagen wir, seit 1989 bis heute viele. Dynamo Dresden war 8-mal Meister der höchsten Spielklasse der DDR-Oberliga gewesen. 8-mal Vizemeister, 7-mal Pokalsieger, dazu 4-maliger Pokalfinalist. Die goldenen Jahre, die 70er und 80er. Klaus Sammer, Dörner, Kreische, Weber, Kotte, Trautmann, Minge, Jörg Stübner, 47 Länderspiele, verstorben im Juni 2019. Einer, der mit der neuen Zeit nicht zurechtkam. Das Leben ist eben kein Fußballspiel. Die Trainer, Fritsch, Prautsch, Klaus Sammer, Geier. Die Wende, die politische, die kulturelle, die finanzielle, die sportliche. Insbesondere die sechs Mannschaften, die ab 1991 in der zweiten, sowie die beiden Mannschaften, die in der Bundesliga spielen sollten, Hansa Rostock und Dynamo Dresden, waren überfordert. Sven Geißler.
Ja, das waren die Vereine. Sie waren logistisch, organisatorisch, finanziell auf diesen Systemwechsel nicht vorbereitet. Sie wurden dabei nicht ausreichend unterstützt. Möglicherweise hätten sie sich auch nicht helfen lassen, außer eben von bestimmten Personen, die sich großzügig als Gönner präsentiert haben, wo dann leider oft wenig dahinter war. Aber es stimmt, die Vereine waren strukturell darauf nicht ausgerichtet, was überhaupt nichts mit der sportlichen Qualität, mit der sportlichen Seite zu tun hat. Was natürlich dazu kam, war das Ausbluten, dass die besten Spieler eben dann tatsächlich die Chance wahrgenommen haben, im Besten für mehr Geld zu spielen.
Matthias Sommer, Ulf Kirsten, Matthias Döschner, Andreas Trautmann, Hans-Uwe Pilz. Die bestimmte Person, die sich im Fall Dynamo als Gönner präsentierte, war der Frankfurter Kneipenbesitzer, Boxveranstalter und Bauunternehmer Rolf-Jürgen Otto, damals 53, Otto der Große. Der Mann wurde Schatzmeister, Wolf-Rüdiger Ziegenbalg, damaliger Präsident, dachte, rustikaler und cholerischer Typ, der in diese Fußballwelt passt. Ziegenbalg irrte sich. Otto, der in Bellevue in einer Suite residierte und im Bademantel empfing, entmachtete Ziegenbalg und wurde selbst Präsident. Die Folge? Trainer kamen, Trainer gingen. Nein, umgekehrt. Trainer gingen, in der Regel unfreiwillig, Trainer kamen. Spieler kamen, Spieler gingen. Geld ging. Das Geld kam, war die Ausnahme. Otto war das Synonym des Wessis, der 1991 über die Ossis hergefallen war.
Ja, für Dynamo Dresden war es ja so. Aus Sicht von Dynamo Dresden war es so. Und der Verein hat sich von diesen Machenschaften, die damals gelaufen sind, ja, lange nicht erholen können.
Zwei Jahrzehnte lang. Otto zockte auf der Rennbahn und in der Spielhalle. Er veruntreute Geld aus der eigenen Baufirma, war Stadtrat der FDP, vergraulte Vereinsidole wie Reinhard Häfner, Klaus Sammer und Ralf Minge. Den gleich zweimal.
Natürlich macht es für jeden Traditionsverein, für jeden Verein Sinn, die Kompetenz aus den eigenen Reihen zu nutzen. Das hat Dynamo jahrelang tatsächlich verpasst. Und bis vor kurzem war Ralf Minge als Sportgeschäftsführer aktiv. Das ist eine Vereinslegende, einer, der hier alles erlebt hat, in verschiedenen Funktionen im Verein war, aber eben zwischenzeitlich eben auch weg war, weg sein musste und wiedergekommen ist. Und also wie gesagt, wenn man diese Kompetenz nicht nutzt, dann ist man selber schuld.
Kreische, 73, und Dörner, er wird morgen 70, waren Spieler, Trainer und Funktionäre im Verein. Kreische, vierfacher Torschützenkönig der Oberliga, 50 Länderspiele, ist im Nachwuchsbereich tätig. Dörner, 100 Länderspiele, ist Mitglied im Aufsichtsrat.
Na Gott sei Dank spielt Dixi Dörner überhaupt eine Rolle wieder im Verein, weil das war eben das, was ich meinte, lange nicht so. 2013 wurde er dann in den Aufsichtsrat gewählt. Seitdem gibt er dort seine Expertise in sportlichen Fragen weiter, bringt seine Erfahrung ein. Er ist für die Fans sowieso nach wie vor eine Legende, ein Idol. Mit seiner Person kann er Türen öffnen, ist er ein Aushängeschild, eine Identitätsfigur.
Und Minge hat sich zurückgezogen.
Ja, natürlich. Also ist ja sein gutes Recht zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück und bin jetzt erstmal Privatperson, und er hat auch uns bisher kein Interview gegeben.
Den Abstieg 2020 lastete man ihm als Sportdirektor an. Nochmal Rolf-Jürgen Otto. Der wurde 1995 in seiner Suite verhaftet. Als er 2016, 75-jährig, starb, ließ seine Witwe über der Traueranzeige schreiben: Sein Leben war schön, aber teuer. Die Trainer gingen und kamen weiter. War Reinhard Häfner, Goldmedaillengewinner des Olympischen Fußballturniers 1976 in Montreal, Kanada, war Reinhard Häfner der, der Dynamo in die Bundesliga geführt hatte, wurde er gleich darauf wegen ungenügender Leistung entlassen. Es folgten 36 andere. Altinternationale aus beiden Teilen Deutschlands, mal für ein paar Wochen, mal für ein paar Monate.
Naja, das liegt natürlich ganz besonders am Erfolg oder eben am Nicht-Erfolg. Bei Dynamo kommt noch dazu und sicherlich auch irgendwo beim HSV, vielleicht sind die Vereine da tatsächlich vergleichbar, dass die Erwartungen aus der Vergangenheit, aus den Erfolgen von einst herrühren und aktuell handelnde Personen inklusive Trainer daran gemessen werden.
Ich hatte natürlich nicht das Glück, dass ich gleich im Männerbereich eingesetzt worden bin, weil ich parteilos war. Nicht so wie der Genosse Geier oder wie der Genosse Brautsch. Ich habe dort knapp 10 Jahre im Nachwuchs gearbeitet. Und es war ja so, jetzt waren ja immer einige Trainer da, die aus der BRD gekommen sind. Und dort hat der Trainer, der vor mir dran war, hat da hingeschmissen. Er stammt übrigens aus Hamburg. Ne? Der war vorher bei St. Pauli.
Helmut Schulte somit.
Und ich war eingesetzt als Manager. Und normalerweise hätte ich nie zugesagt in diese Richtung. So, da habe ich aber gesagt, was die bringst du auch. Und du machst jetzt Trainer. So, gut, da habe ich gesagt, okay. Ich war einfach sehr froh, dass ich Manager losgeworden bin. Und da bin ich dann Trainer geworden.
Klaus Sommer, 79, 1965 bis 1975 Spieler bei Dynamo und zweimal Trainer. 1983 bis 1986 sowie 8 Monate lang 1992-93. Entlassen von erwähntem Rolf-Jürgen Otto, wie auch Häfner, der inzwischen Manager gewesen war. Minge musste übernehmen, dann Held, dann Rubesch, dann wieder Minge, dann Hansi Kreische. Klaus Sommer ist der Vater von Matthias Sommer.
Ja, der war besser wie ich, ein wenig besser wie ich. Ja, ja.
Klaus Sommer war anschließend knapp 10 Jahre beim DFB.
Dresden ist und bleibt eine Fußballstadt. Zwar früher schon so mit Höhen und Tiefen in diese Richtung, aber ich bin davon fest überzeugt, Dresden gehört in die erste Bundesliga. Punkt.
Ausgerechnet er war in einigen entscheidenden Spielen nicht dabei. Weder bei der Europacup-Begegnung 1973 mit Bayern München, da ist Sommer nicht aufgestellt worden, noch bei der WM 1974 in der BRD, da wurde er nicht nominiert. Und auch bei der UEFA-Cup-Begegnung Dynamo Dresden HSV im Herbst 1974 fehlte er.
Es gibt viele Dinge, die gehen gut, es gibt viele Dinge, die funktionieren nicht. Das ist ja gerade das interessante Fußball. Deswegen wünsche ich auch, dass der HSV so eine Traditionsmannschaft, dass sie so schnell wie möglich wieder in der ersten Bundesliga spielt. Und jetzt, das war mein letztes Wort.
Verglichen mit Dresden sind die Verhältnisse in Hamburg nahezu harmonisch. Ein Mann, der, weil er seiner Heimatstadt so sehr verbunden ist, den Firmensitz seines Logistik- und Gütertransportunternehmens bereits 1976 in die Schweiz nach Schindellegi, Kanton Schwyz, verlegte und dann als Mäzen seine besondere Begeisterung für den HSV entdeckte. Beurlaubte Vorstandsvorsitzende, suspendierte Präsidenten, Multifunktionäre, Manager, die sich als Trainer einsetzten, mangelnde Personalentwicklung Felix Magath, Geld brauchende Betriebswirte und Uwe Seeler. Dem geht es übrigens nach einem Schwächeanfall besser.
Hallo, mein Name ist Bernd Wehmeier, ich bin Clubmanager beim HSV und ja, schon gefühlt mein halbes Leben beim HSV.
Länger. Bernd Wehmeier, 69, kam 1978 vom kleinen HSV Hannover 96 nach Hamburg. Bis 1986 war er Spieler. Er spielte in der Mannschaft, die 1983 gegen Juventus Turin den Europapokal der Landesmeister gewann. Siegtor, bereits angeführter Magath. Von 1995 bis 1998 war Wehmeier Sportdirektor mit Uwe Seeler als Präsidenten. Clubmanager ist er seit 1998. Trainer dieser enorm erfolgreichen Epoche waren zwei Personen, die, das nebenbei, beide an der Weltmeisterschaft 1954 teilgenommen hatten. Ein Kroate, der noch im Königreich Jugoslawien geboren war, Branko Cevic, und ein Österreicher, Ernst Happel, Bernd Wehmeyer.
Branko Sebec, ähnlich wie Ernst Happel, ein Fußballfreak, der Tag und Nacht den Fußball lebte, der ein ausgesprochener Taktiker war, was Ernst Happel ebenso war. Sie hatten etwas unterschiedliche Auffassungen vom Stil, den sie spielen wollten. Ernst Happel war einfach offensiver ausgerichtet, während Branko Sebec jemand war, dem ein 1:0 lieber war als ein 3:2. Präsident war damals Wolfgang Klein und Günter Netzer der Manager und ja halt Happel der Trainer. Da hatte man natürlich kurze Entscheidungswege und sicherlich sind die Rahmenbedingungen heutzutage etwas anders. Also die Rahmenbedingungen im Fußball haben sich natürlich gewaltig verändert.
Fast vergessen der Kaiser, Franz Beckenbauer.
Ja, natürlich. Fast 2 Jahre, die der Franz bei uns gespielt hat, Anfang der 80er Jahre. Er ist ja mit uns 82 auch deutscher Meister geworden. Habe ich mit ihm auch zusammengespielt hier. Und ja, das war schon eine tolle Zeit. Und auch mit einem solchen, nicht nur außergewöhnlichen Spieler, sondern auch außergewöhnlichen Menschen wie Franz Beckenbauer zusammengespielt zu haben, das macht mich schon ein wenig stolz.
1982, das war die vorletzte Meisterschaft. Die bisher letzte folgte ein Jahr später, 1983. 15-maliger Meister der Oberliga Nord, 7-mal deutscher Meister, 3-mal Pokalsieger, der Europapokal der Landesmeister, der Europapokal der Pokalsieger. Trainer seit Ernst Happel, 34.
Ja, da sind Sie besser informiert als ich, aber Sie können sich mit der Zahl sicherlich, werden Sie richtig liegen. Ja, das stimmt. Also das ist ja auch letztendlich 87 der letzte große Triumph, wenn man so will, des HSV gewesen. Ja, das hätte ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt auch nicht für möglich gehalten, dass so viele Jahre ins Land gehen würden, ohne dass der HSV mal irgendwo einen Titel gewinnt. Aber damit muss man sich abfinden, auch damit, dass man jetzt mittlerweile sogar das dritte Jahr schon in der zweiten Bundesliga spielt. Und deshalb ist natürlich das Bestreben aller Verantwortlichen im Verein, möglichst schnell in die Belletage des Fußballs zurückzukehren. Mit den jetzigen Strukturen, auch mit den jetzigen handelnden Personen, dass man da auf einem sehr guten Wege ist und dass wir natürlich insbesondere auch für die große Anhängerschaft des HSV, für die Stadt, natürlich alles dran setzen werden, um wieder an bessere Zeiten anzuknüpfen.
Dieser Verein hat 87.100 Mitglieder, Stand Juli 2020. Das ist 2-mal das Stadion voll, rund. Einer der Trainer war, wie in Dresden, 2-mal hier. Und ein anderer sollte, so vermutete die berichtende Presse, das Bayern-Gen gehabt haben. Immer gut gekleidet, immer gepflegter Dreitagebart, wird er das auf dem Weg von Basel, da war Thorsten Fink vorher, er wurde freigekauft, muss er das auf dem Kanalnetz zwischen Rhein und Elbe verloren haben.
Ich war ja noch ein Präsident alter Prägung, das heißt Exekutive und Legislative in einem. Nach mir war er mein Schatzmeister, wie ich dann darum gebeten habe, nicht wieder anzutreten, wo es der Wunsch war, sogar der Medien, die immer sehr kritisch zu mir waren. Aber auf einmal war ich dann der liebe Jürgen, der doch bitte bleiben sollte. Dann kam eben Uwe Seeler, man hat dann auch einen Aufsichtsrat gegründet. Ich war auch Mitglied dieses Aufsichtsrates, gemeinsam mit Jürgen Werner und Herrn Bando. Und Hackmann war angestellter Geschäftsführer, der dann später in einer anderen Funktion war. Das heißt, es war von Anfang an ein großes Durcheinander, aber das ist eben die Geschichte und davon hat der Verein sich nie erholt und darum fehlte auch immer Geld. Ich glaube, Fußball hat ganz viel mit Charakter zu tun, ganz viel und mit Geradlinigkeit und man muss auch was aushalten können. Ne?
Jürgen Hunke, 77, Präsident von 1990 bis 1993. 3 Trainer und im Anschluss bis heute dem HSV verbunden. Das Durcheinander. Jürgen Werner. Aus der Generation Uwe Seeler, Horst Schnurr und Willi Schulz. Werner wurde Lehrer, da er das Lizenzspielertum, das mit der Einführung der Bundesliga entstand, ablehnte und sich vom aktiven Fußball verabschiedete. Jürgen Hackmann, SPD, Innensenator der Freien und Hansestadt, zweimaliger HSV-Präsident, einmal für 3 Monate, das andere Mal für fast 3 Jahre. Udo Bando, Präsident der Hanseatischen Wertpapierbörse und eben auch Aufsichtsratsvorsitzender. Ein großes Durcheinander. Uwe Seeler, bekannt. Dessen Präsidentschaft verlief unglücklich. Uns Uwe war all dem, wie hätte es auch anders nicht sein können, kaum gewachsen. Zum ersten Mal in seinem Leben wurde er tagtäglich mit dem, was er machte, konfrontiert.
Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube 97 bis 2001.
Uwe Bahn, demnächst 63 und in den angegebenen Jahren Stadionsprecher und seit Ewigkeiten Moderator der Bundesliga-Show von NDR 2. Es hatte eine sogenannte Medienkooperation mit dem NDR gegeben, inzwischen aufgelöst. Und Uwe Bahns Vorname, seine Mutter, Sie können es sich denken.
Naja, und dann wurde das Stadion ja umgebaut, dann ohne Laufbahn, wurde einmal gedreht und wurde zum reinen Fußballstadion. Und damit stieg ich da ein. Wir hatten einen super Präsidenten, einen echten Hanseaten, einer, der sich selbst nicht in den Vordergrund stellte, sondern der wirklich die Stadt Hamburg und den Verein nach vorne schob, nämlich Werner Hackmann, Sportchef war Holger Hieronymus, Trainer war Frank Pagelsdorf, also 3 wirklich sehr uneitle, entspannte und sehr kompetente Leute.
Dass Pagelsdorf dann entlassen wurde, versteht sich von selbst, weil er noch, wie man seit Lothar Matthäus verkürzt sagt, Vertrag hatte, wurde er mit einer vereinbarten Abfindung von 2 Millionen Euro freigestellt. Hieronymus, wie Wehmeier, Mitglied der Europapokalmannschaft 1983. Hackmann stirbt 2007, gerade mal 60. Namen über Namen. Uwe Bahn.
Gönner und Sponsoren stellen noch keine Mannschaft auf. Also wenn ich die Möglichkeit hätte einzusteigen, weiß ich nicht, ob ich es tun würde. Also man muss auch immer so riechen. Wenn ein Trainer, ich sag mal, wir wissen ja, dass Jürgen Klopp abgelehnt wurde, weil er unrasiert zum Vorstellungsgespräch kam. Das ist ja auch eine Posse. Ich glaube, wenn Terodde sich nicht verletzt, wird der HSV aufsteigen.
Simon Terodde, Mittelstürmer, 16 Tore in 16 Spielen. Es gibt neben den wunderbaren 70ern und 80ern ein paar andere Verbindungen zwischen dem HSV und Dynamo Dresden. Hansi Kreische etwa war 2004 hauptberuflich in der Abteilung Scouting beim HSV tätig. Hätte Kreische gerne gefragt, wo er sich am 22. Juni 1974 gegen 21 Uhr genau aufgehalten hat. Da war er nämlich auch schon mal in Hamburg.
Und Kreu. Fehlerlos der Torwart aus Zwickau. Sparwasser. Und Tor!
Ralf Becker in seiner Karriere als Spieler bei 6 Vereinen wie dem TSF Ditzingen oder dem SSV Reutlingen, kurze Zeit Trainer beim SSV Ulm, dann Sportvorstand beim HSV dort, so heißt es nun mal und den Begriff hatten wir schon freigestellt, inzwischen in dieser Position bei Dynamo Dresden, wo er eben Ralf Minge ablöste. Sven Geißlers Lieblingsmannschaft, Sie erinnern sich, der Dynamo-Historiker der Sächsischen Zeitung, ist Sachsenring Zwickau. Weiß der Himmel warum? Wahrscheinlich nicht wegen Kreu. Seit 1987 schon gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Dresden und Hamburg. In Hamburg ist es meist windiger als in Dresden, dafür gibt es dort mehr Berge, die Sächsische Schweiz. Und solange der Fluss, der die beiden Städte an Magdeburg vorbei verbindet, werden wir uns an deren Fußball erfreuen und erregen. Die Aussichten? Nicht schlecht,